Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ist schon beeindruckend, wie der FC Bayern München beim 1:1 gegen das Spitzenteam 1. FC Köln den Vorsprung auf Borussia Dortmund ausgebaut hat an diesem 6. Spieltag. Die Bayern weiterhin ganz vorne. Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Servus Christopher.
Grüß dich.
Was nimmst du denn mit von diesem Wochenende in die neue Woche? Oh, Länderspielwoche, Bundesliga-Pause.
Ja, das ist natürlich die erste Tragödie, dass die Bundesliga pausiert. Ansonsten hast du es ja schon angesprochen. Ein Punktgewinn ist manchmal eben doch ein bisschen Punkt. Mehr wert, als es offensichtlich zu scheinen vermag.
Ein Punktgewinn ist manchmal eben doch ein Punktgewinn. Vor allem, wenn der Gegner verliert. Ja. Konstantin, was nimmst du mit in die Woche?
Mein Fazit: Dortmund reagiert sehr allergisch auf Pressing.
Ja, das war nicht das erste Mal. Jetzt hat Dortmund ja 4-mal gewonnen und 2-mal verloren. Und verloren gegen RB Leipzig. Ich glaube, die spielen auch Pressing, oder? Und angeblich, gegen Bayer Leverkusen. Da war ja auch irgendwie sowas mit Roger Schmidt und Pressing. Ja, aber dann schauen wir uns doch mal Leverkusen heute mal ein bisschen genauer an, weil hat er nicht ganz so gut funktioniert zum Saisonstart. Aber jetzt ist man mit diesem einen Sieg gegen Dortmund Sechster, ist eigentlich auch voll dabei. Zumindest ja in Reichweite da um die Europa League-Plätze und den 4. Platz, den man mal mindestens erreichen sollte. Christopher, fangen wir vielleicht mal erst mit dem an, was nicht so gut gelaufen ist zu Beginn der Saison. Warum hat sich Leverkusen in den ersten Wochen so schwer getan? Es war ja auch wieder dieses 1:1 in der Champions League gegen Monaco mit dabei, was unnötig war. Wenn du vorher sagst, sie spielen 1:1 auswärts Champions League, okay, aber kriegst halt das Tor hinten raus und das ist irgendwie so ein bisschen typisch, finde ich, für Bayer Leverkusen.
Ja, die Mannschaft ist halt, das Pressing von Roger Schmidt, sagen wir es mal so, ist halt an manchen Stellen dann einfach auch zu anfällig. Das Spiel gegen ZSK Moskau ist ja, glaube ich, sogar noch eine Spur extremer jetzt gewesen, als, wobei das Monaco-Spiel war letztendlich natürlich dann unglücklich mit dem Tor in der allerletzten Spielsekunde, aber das Spiel gegen ZSK, aber auch gegen Gladbach war dann schon ein bisschen auffällig. Dass wenn das Pressing nicht hundertprozentig funktioniert, ergeben sich gleich Räume für den Gegner. Die Anzahl der Chancen, die der Gegner braucht, um Leverkusen zu schlagen oder die Möglichkeiten, die sie sich herausspielen müssen, ist eigentlich relativ gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Tore gegen Leverkusen fallen durch Aussetzer, sind relativ groß. Gegen Gladbach war das ja auch offensichtlich. Da lag es ja eher eigentlich sogar noch an der Chancenverwertung der Gladbacher, dass das nicht früher schon noch deutlicher war. Und bei dem ZSK-Spiel war es ja auch sehr, sehr ähnlich, dass Leverkusen die Partie eigentlich komplett im Griff hatte und es dann mehr oder weniger zwei individuelle Aussetzer dann dazu geführt haben, dass die Moskauer zurück ins Spiel gekommen sind. Und das ist einfach so ein Anpassungsproblem, dass die Mannschaft von Roger Schmidt jetzt eigentlich schon mehr oder weniger über 2 Jahre mitschleift und was eigentlich mehr oder weniger immer mal wieder so rausbricht und wo Schmidt auch noch keine hundertprozentige Antwort darauf liefert, wie diese individuellen Fehler einfach minimiert werden sollen, aufgrund von taktischen Gegebenheiten zum Beispiel.
Konstantin, jetzt lässt Schmidt ja schon ein bisschen so spielen, ist auch bekannt dafür, dass das eben auch sein Ansatz ist. Deswegen hat ihn ja auch Bayer Leverkusen geholt. Jetzt ist er aber auch schon ein bisschen länger da. Also woran liegt's? Kann er es tatsächlich den Spielern nicht hundertprozentig vermitteln oder fehlt das Spielermaterial? Was ist das Problem an diesem Pressing? Denn darüber haben wir auch in der Vorsaison schon ab und zu mal gesprochen, dass das einfach noch nicht so hinhaut, wie man sich das vorstellt.
Ja, zumindest das Ergebnis ist nicht unbedingt so gut, wie man sich's vorstellt. Ansonsten kann man eigentlich der Mannschaft, bis auf natürlich individuelle Aussetzer hier und da und bis vielleicht auf den einen oder anderen taktischen Fehler mal im Spiel selbst, dann wenig Vorwürfe machen, weil sie ja schon das auch umsetzen, was von Schmidt gefordert wird. Deshalb, auch dieses taktische System hat Limits und die werden an manchen Stellen aufgezeigt. Also gerade was eben Pressing betrifft oder einen sehr pressing-orientierten Fußball, da ist es dann an gewissen Punkten einfach so, dass der Gegner das dann ausspielt. Und wenn man wirklich voll reingeht mit eben Pressing und eben wenig andere Mittel zunächst erstmal bedenkt, dann kann das eben auch mal nach hinten losgehen, was ich glaube sogar zumindest zu einem gewissen Teil eingeplant ist. Also keine Mannschaft gewinnt jedes Spiel und keine Mannschaft kann durchweg jede Mannschaft oder jeden Gegner schlagen. Bei Leverkusen kam einfach jetzt auch Anfang der Saison hinzu, dass sich doch die Spiele, wo man es noch nicht komplett selber gut umsetzen konnte oder der Gegner es ausgespielt hat, sich etwas gehäuft haben. Ich glaube, dass sich das noch etwas normalisieren wird. Ich sehe sie schon als mindestens dritte Kraft in der Bundesliga. Und deshalb war es vielleicht jetzt auch eine blöde Anfangsphase in der Saison. Auch natürlich, das muss man zugeben, dass hier und da noch nicht hundertprozentig die Abstimmung gepasst hat in den Anfangspartien. Das wird sich jetzt auch noch einspielen. Das hat sich zum Beispiel jetzt gegen den BVB auch schon gezeigt, dass das schon viel besser funktioniert. Und deshalb glaube ich einfach, dass Leverkusen mindestens eben, wie gesagt, Platz 3 holen wird. Ob nun mit dem System wirklich eine Meisterschaft drin ist, das wage ich noch etwas zu bezweifeln. Wir dürfen auch nicht unbedingt immer dann auf den Kloppschen BVB schauen, denn die waren entgegen der weitläufigen Meinung auch im Ballbesitzspiel doch recht stark und haben da auch viele Partien dann doch für sich entscheiden können. Das sehe ich bei Leverkusen eben nicht. Also man ist das eigentlich noch dogmatischer und geht noch bedingungsloser auf, sagen wir mal, auf diesen Pressingfußball ein, wobei auch, dass ich ein bisschen relativieren müsste, Roger Schmidt versucht zumindest ansatzweise, dass auch Leverkusen aus dem Ballbesitz heraus ambitionierter, dass seine Mannschaft auch ambitionierter dann aus dem Ballbesitz heraus agieren kann. Also da gibt's wahrscheinlich auch ein bisschen Umdenken, aber das natürlich, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und man befindet sich ja immer noch eigentlich in der Phase, in der man sich auch seinen letzten Saison befunden hat. Also womöglich ein Umdenken, um dann längerfristig noch größere Erfolge einfahren zu können. Aber ansonsten würde ich der Mannschaft jetzt keine riesigen Vorwürfe machen. Wie gesagt, mal individuelle Fehler ausgeklammert.
Christopher, ich finde, dass es gegen Dortmund jetzt, wenn wir konkret auf dieses Wochenende schauen, am Samstagabend ja die Partie zu Hause gegen Borussia Dortmund, 2-0-Sieg, ganz gut geklappt hat mit dem Pressing. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass sich Leverkusen in bestimmten Phasen dann auch mal wirklich zurückgezogen hat. Also nicht wirklich da 30 Meter vor dem gegnerischen Tor da schon wie verrückt angelaufen ist, sondern mal ja an der Mittellinie oder auch wirklich mal abgewartet hat. Und also ich bin der Meinung, das ist dann auch tatsächlich die Weiterentwicklung, die man bei so einer Pressing-Idee einfach haben muss, dass man ab und zu mal Phasen hat, wo man sich halt zurückzieht, um dann wieder überfallartig, überraschend halt wieder zu pressen und den Gegner wieder zu überraschen. Denn erstens stellt sich der Gegner auf so ein Pressing wahrscheinlich auch irgendwann mal ein und zweitens kannst du es nicht 90 Minuten durchhalten.
Ja, ich glaube, eher Zweiteres ist der wesentliche Faktor. Ich meine, jetzt beide Mannschaften haben jetzt Champions League gespielt. Jetzt war es auch die Phase, dass relativ viele englische Wochen hintereinander waren, also beziehungsweise Spiele. Da hat man dann schon gemerkt, dass dann noch Spiele einfach am Limit waren. Also Chicharito vielleicht zu nennen, dem merkte man dann die Müdigkeit ein bisschen an. Aber auch Wendell, der ja auch erst von der Bank kam. Das sind so sicherlich ein, zwei Faktoren, die da sicherlich auch noch mit eine Rolle spielen. Ansonsten war es natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch clever runtergespielt. Mit der frühen Führung im Kreuz ist es natürlich dann auch einfacher, so ein bisschen sich taktisch variabler zu positionieren und dann auch mal sich zurückfallen zu lassen. Ich glaube, was nicht ganz unerheblich war an dem Spiel, war auch, dass die Anzahl an Fouls natürlich Leverkusen extrem in die Karten gespielt haben. Mit insgesamt 21 Vergehen ist natürlich dann schon auch ein bisschen Ausdruck davon, wie die gesamte Spielweise von Leverkusen sich dann, ja, das dann auch dann einfach gemacht hat. Also es ist schon auffällig, dass Leverkusen natürlich auch immer davon profitiert, wenn ein Schiedsrichter, in dem Fall Manuel Gräfe, eher eine relativ laxe Leine fährt, also in Anführungsstrichen, und wiederholte Foulspiele nicht sofort mit der gelben Karte ahndet. Im Endeffekt gab es ja nur Aranguiz und Campbell, die wirklich sehr, sehr auffällig waren, auch mit wiederholten Foulspielen. Und das ist natürlich dann auch so ein gewisser Faktor. Will nicht sagen, dass es jetzt irgendwie unfair ist oder in dieses Horn, was medial schon ein bisschen aufgeblasen wurde, will ich gar nicht reinstoßen. Aber es ist natürlich auch so eine taktische Variante, die es dann auch wiederum einfacher macht, sich dann, wenn das Pressing nicht funktioniert, sich dann danach wieder gut zu positionieren. Und das war auf jeden Fall in der Partie jetzt auch auffällig. Mhm.
Dreimal so viele Fouls wie Borussia Dortmund, 21-7. Aranguiz und Campbell, also Aranguiz war knapp vor der Gelb-Roten, würde ich sagen. Also den hat er auch nochmal herangerufen und hat ihm, glaube, beim ersten Foul hat er ihm schon klar gemacht, nochmal so eins, dann kriegst du gelb. Und dann ein paar Minuten später hat er die gelbe gekriegt und dann war nochmal ein Foulspiel dabei, wo man hätte ja überlegen können, ob es vielleicht sogar eine gelbe Karte ist. Aber ich finde eigentlich auch, klar sind es viele Fouls, aber ich finde jetzt auch nicht, dass man bei einer Mannschaft, bei der man weiß, okay, das ist vielleicht ein bisschen taktisches Mittel, da einen anderen Maßstab anlegen sollte, was die gelbe Karte anbelangt. Und ich habe jetzt wenig Fouls gesehen, bei dem ich gesagt hätte, okay, das muss jetzt eine gelbe Karte sein. Okay, wenn sich's häuft bei einem Spieler natürlich, dann denke ich, muss man dann auch für drei kleinere taktische Fouls dann, oder vielleicht nicht unbedingt taktische Fouls an der Mittellinie, aber drei kleinere Dinger dann, ja, was weiß ich, 16, 20, 25 Meter vor dem gegnerischen Tor, dann auch mal die gelbe Karte zeigen. Ansonsten fand ich es jetzt in dem Fall, in dem Spiel, nicht wild, und Leverkusen hat ja auch die vier gelben Karten gesehen. Konstantin, würdest du aktuell aus dieser Leverkusener Mannschaft einen Spieler besonders rausheben? Also mir ist aufgefallen, dass Chicharito, also ich finde einfach, ja, ich mittlerweile bin ein sehr großer Fan von ihm. Er macht nicht nur die Tore, sondern ja, den kannst du auch hoch anspielen mit dem Rücken zum Tor, der kann die Bälle verarbeiten. Das ist auch ein Kämpfer, der haut sich auch rein in die Zweikämpfe, ist kopfballstark, ist dann auch wieder mit dem Fuß in den Abschlusssituationen. Also ich weiß nicht, wie so die öffentliche Wahrnehmung ist, aber ich hab immer gemeint, gut, das ist halt ein Spieler, der war schon mal bei großen Clubs, aber halt auch nicht so die Granate, aber im Verein wie Leverkusen, denke ich, hilft er auf jeden Fall, und es ist auch mehr als nur Abschluss, sondern den kannst du, wie gesagt, auch in schwierigen Situationen, wo er abgeschirmt ist, anspielen. Also der hat mir sehr gut gefallen, vielleicht auch ja noch ein anderer Spieler, Konstantin, der ja da eine große Rolle spielt momentan bei Leverkusen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Chicharito, das ist eigentlich so, sagen wir mal, das zieht sich durch seine Karriere hindurch, dass er relativ unterschätzt wird. Man hat ihn dann auch, als er Manchester United verlassen hat, doch, also zumindest einige Fans haben ihm auch zu Recht dann ein bisschen nachgetrauert, weil auch da wurde er nie so geachtet, wie es eigentlich seinen Leistungen auch entsprochen hätten, oder er wurde einfach nicht oft eingesetzt, aus nicht bekannten Gründen, was auch manchmal ein komisches Phänomen ist. Bei Real Madrid war eigentlich auch mindestens ein guter Backup-Stürmer. Und auch da verstehe ich, oder habe ich dann nicht unbedingt den Umgang mit ihm so richtig verstanden. Also das muss man vielleicht nicht unbedingt immer nachvollziehen können. Denn einerseits ist Chicharito ein guter Torjäger, aber andererseits eben auch einer, der technisch einiges mitbringt und eben auch nicht nur im Strafraum selber dann für Unruhe sorgen kann, sondern eben auch davor und Verbindungsgeber sein kann und selbst Vorlagen gibt oder zumindest so Weiterleitung auf die Flügel und dann sich quasi selbst die Torschance vorbereitet, indem er seine Mitspieler einbindet. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum Chicharito einer dieser Stürmer ist, und es gibt ja gar nicht so viele Stürmer in ganz Europa auf ganz hohem Niveau. Das ist ja aktuell vielleicht so eines dieser großen Phänomene im europäischen Fußball oder allgemein im Fußball, im Profifußball, dass es also an Stürmern doch relativ mangelt. Deshalb kann ich es manchmal nicht ganz nachvollziehen, warum dann so einer wie eben Chicharito da nicht so geachtet wird. Aber okay. Ansonsten bei Leverkusen auf der Sechserposition, Aranguiz nach seiner schweren Verletzung ist sicherlich einer, der schon von Bedeutung ist und auch noch wertvoller werden kann über die Saison hinweg. Weil er eben auch so eigentlich das zeigt, was man auch von Christoph Kramer erwartet hat. Also Verbindungsgeber sein, viele Räume schließen, gutes, sehr gutes Gegenpressing, ist nicht unbedingt so als Spielmacher gefragt, aber kann da auch zumindest Impulse setzen. Das ist ja auch wiederum wichtig für eben diesen vielleicht leicht veränderten Ansatz bei Leverkusen, dass man ihm auch versucht, im Ballbesitz mehr zu zeigen. Dann ist es natürlich auch gut, wenn ich einen Sechser habe, der dann eben in der Richtung was zeigen kann. Also das zumindest sollte man nicht komplett unterschätzen. Und allgemein ist es eben so im Leverkusener System, dass die Sechser, ob es nun jetzt gegen Dortmund, ob es nun mit Bender oder mit Aranguiz oder ob da auch Campbell spielt, dass einfach auf dieser Position sehr viel verlangt wird. Also sehr viel Laufeinsatz, sehr viel Übersicht, defensive Übersicht, was man nie unterschätzen darf, auch gutes Timing beim Gegenpressing oder beim Rausrücken im Pressing, auch wenn Leverkusen manchmal so aussieht, als würden sie den Ball kopflos hinterherjagen, ganz so ist es ja dann doch nicht. Und eben auch so ein Sechser, wenn der nach vorn rückt und seine Position verlässt, dann muss er sich auch sicher sein, dass er in der Situation das auch wirklich tun sollte. Also von den Sechsern wird sehr viel verlangt. Auch viele Aufgaben werden da erledigt, die vielleicht gar nicht so dem Zuschauer auffallen. Deshalb würde ich eben einfach da alle Sechser, die oder fast alle Sechser, die bei Leverkusen in letzter Zeit zum Einsatz kommen, da ein bisschen herausheben, weil die eigentlich alle einen guten Job abliefern, wenn ich mich jetzt nicht täusche und jemand vergessen habe, der da jetzt aktuell abtaucht. Aber wie gesagt, also das und hängt auch ein bisschen von der Fitness ab. Aranguiz, Bender, Form und Fitnessstand sind natürlich nie unwichtig. Aber wie gesagt, da würde ich einfach nochmal diese Gruppe innerhalb des Teams herausheben.
Mhm. Christopher,
Bei Chicharito würde ich nochmal einhaken. Ich habe die Tage auf Twitter gesehen. Ich kriege jetzt die gesamte Statistik nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall war aber die Kernaussage eine Beobachtung oder eine Bewertung von den Expected Goals in Bezug auf alle Torjäger der letzten Saison, und da ist Chicharito aus demjenigen Spiel herausgestochen, der mehr Tore erzielt hat als deutlich mehr Tore erzielt hat, als sein Expected Goal Wert war. Das heißt, er hat irgendwie eine überdurchschnittliche oder überdurchschnittliche Chancenverwertung, und selbst Lewandowski und Aubameyang sahen dagegen relativ schwach aus. Und das ist, glaube ich, auch so einer der Faktoren, die Leverkusen in der letzten Saison sehr, sehr lange getragen haben und die gegenwärtig auch wirklich wieder zum Faktor werden.
Ja, das ist ja auch eine Qualität. Also das ist ja dann, wenn das halt sich über einen Zeitraum zieht, dann ist es halt einfach so, dass er eine bessere Chancenverwertung hat. Also allein schon mal, ich meine, er war an beiden Toren eigentlich beteiligt. Beim ersten gab es ja vorher, also das war ja der Kopfball Memedi nach Flanke, Calhanoglu übrigens da schon, finde ich, so ein leichter Schubser von Memedi. Also wenn das Gräfe richtig sieht, kann man das auch abpfeifen. Davor kam die Flanke von der linken Seite von Henrichs und der Kopfball von Chicharito, den Birki um den Pfosten gelenkt hat. Also das ist eine gute Flanke gewesen, aber er bringt halt dann den Kopfball auch wirklich so gefährlich hin. Und die zweite Chance, die macht halt rein. Beim 2-0 inzwischen drin arbeitet er halt, aber er hat diese zwei Möglichkeiten gehabt und eine halt zur Ecke, die dann zum Tor führt, und eine ist drin. Ich glaube, sonst eine große Chance war nicht mehr da. Aber das sind da die zwei Möglichkeiten, und das ist dann natürlich schon eine sehr gute Ausbeute für Javier Hernández. Ja gut, wir geben heute ein bisschen mehr Gas, weil ihr merkt schon, wir haben vielleicht ein leichtes Orga-Problem. Deswegen haben wir heute ein bisschen weniger Zeit, aber mein Gott, dann haben wir halt tatsächlich mal die Länge im Podcast drin, die ich eigentlich haben möchte. So viel zu Bayer Leverkusen. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und mit Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer, und das sind die gesammelten Ergebnisse des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, andersrum, Leverkusen gegen Dortmund, wie angesprochen, 2-0. Memedi und Chicharito, die Tore nochmal, das erste hätte man abpfeifen können. Ihr könnt gleich murren und meckern, wenn ihr anderer Meinung seid. Bayern gegen Köln 1-1, bisschen Glück für Köln bei den Pfostenschüssen, aber auch die Konterchance für Zoller kurz vor Schluss. Ansonsten Leipzig gegen Augsburg 2-1, Hertha gegen den HSV 2-0, Ingolstadt gegen Hoffenheim 1-2, Darmstadt-Bremen 2-2, Freiburg-Frankfurt 1-0, Wolfsburg-Mainz 0-0 und Schalke-Gladbach 4-0. Was wollt ihr zu diesen Partien noch loswerden, Konstantin?
Ich würde noch mal ganz kurz auf das Spiel zwischen Schalke und Gladbach eingehen wollen, wo natürlich Gladbach am Ende des Tages eine Klatsche bekommen hat, also 0-4. Natürlich selbst gegen eine eigentlich Top-Mannschaft wie Schalke, auch wenn es die Tabelle aktuell nicht hergibt, ein schwaches Ergebnis. Jetzt fand ich, dass die Gladbacher gerade bis zur 55. Minute ungefähr gar nicht so schwach aussahen. Was ich interessant in dem Spiel selber fand, war erstens die Anfangsformation mit Christensen und Kramer auf der 6 und Dahoud auf der 10. Interessanterweise aber Christensen hier nicht eingebunden im Spielaufbau, also ist nicht von der 6er Position zurückgefallen, dass man dann in die Dreierkette hineingeht, dass man eine Viererkette hat und dann das Spielfeld breit macht. Das ist nicht passiert. Was ein bisschen überraschend war für mich, weil ich eigentlich denke, wenn man jemanden wie Christensen, der ja eigentlich doch auch oftmals Innenverteidiger spielt, wenn man den auf die 6 stellt, dass man dann das eigentlich machen könnte, ihn zurückfallen lassen, ein bisschen das Spielfeld in die Breite ziehen gegen Schalkes Pressing, die sehr mannorientiert da stehen, auch hier wieder mit Choupo-Moting, der rausrückt, und Goretzka, der Westergaard anläuft. Also das hat mich etwas überrascht, und dann zur Halbzeit, als man Stindl gebracht hat für die 10er-Position, was ich nachvollziehen kann, damit man noch ein bisschen mehr Präsenz dann dort vorne hat und Dahoud auch konstant tiefer spielen kann, weil der hat sich irgendwo zurückfallen lassen in der ersten Halbzeit, hat man Westergaard rausgenommen. Ich weiß nicht, ob da jetzt, vielleicht habe ich was verpasst, habe nichts weiter darüber gelesen, vielleicht lag da auch eine Verletzung vor. Ich habe ansonsten etwas verwundert, denn Westergaard ist ja der Zentralverteidiger in Gladbachs Dreierkette. Jetzt ist das keine Position wie ein Libero, wie früher in Kursiv geschrieben, aber Trotzdem, aus rein organisatorischen Gründen, würde ich seltenst dann den Zentralverteidiger der Dreierkette runternehmen. Wenn man da links Elvedi, rechts Janschke hat und dann nimmt man eben Westergaard raus. Das konnte ich einfach aus personeller Sicht nicht ganz nachvollziehen, warum man das gemacht hat. Wenn man schon Christensen auf der 6 hat und der sowieso sich selten nach hinten fallen lässt im Aufbau, dann kann man ja auch da den Wechsel tätigen. Also das war nur etwas, was mir aufgefallen ist, was ich zur Halbzeit nicht ganz verstanden habe. Und Gladbach hat eben auch insgesamt dann nicht so gut reagiert auf die ganzen zweiten Bälle, um die es ja in dem Spiel auch ging. Also es war ja auch ein Spiel, was man in gewisser Weise verloren hat gegen Schalke, weil man viele zweite Bälle nicht erobern konnte oder in vielen so knappen Situationen, wo der Ball lose im Mittelfeld war, dann eben das Duell verloren hat und dann im Halbraum nicht dicht machen konnte und dann Schalke dann ja durch die Halbräume durchstarten konnte, durchbrechen konnte. Und da hat sich dann natürlich auch die individuelle Klasse der Schalker bemerkbar und bezahlt gemacht.
Christopher?
Ich war bei Hertha BSC gegen den Hamburger SV im Stadion.
Kracher!
Ja. War eine Partie, in der war alles drin. Das waren zwei Mannschaften, die haben alles rausgehauen. Nee, aber im Ernst. Es war auffällig, das, was ich in der Vorwoche vom HSV, damals noch unter Labbadia, jetzt unter Gisdol, eigentlich auch schon gesehen habe. Und zwar eine Mannschaft, die sich enorm schwer tut, irgendwas mit dem Ball anzufangen. Zugegeben, Hertha mit dem 4-4-2, was Dada in der Defensive spielen lässt, teilweise sich auch sehr weit zurückfallen lässt, aber auch situativ dann schön ins Pressing geht, ist nicht immer einfach zu bespielen, aber ich fand es dann trotzdem schon erschreckend, dass oder wie wenig dem HSV da eingefallen ist. Es ist einfach offenkundig, dass vor allem das Abwehrduo Kleber, Spajic im Aufbau eher unterdurchschnittlich sind, also auch im Verhältnis zur Bundesliga, also Vertikalpässe ins Mittelfeld, sehr oft ungenau gespielt, teilweise auch zu den falschen Mitspielern, die dann wieder in Pressingfallen gelaufen sind. Das wirkte alles sehr unharmonisch und führte auch zu sehr vielen einfachen Ballverlusten. Das lässt sich auch so ein bisschen daran ablesen, dass die Hamburger, glaube ich, 6 gelbe Karten hatten, weil sie häufig gegnerische Umschaltmomente von Hertha dann auch nur per Foulspiel stoppen konnten. Und jetzt muss ich überlegen, wer Schiedsrichter war, Winkmann. Haben dann doch relativ schnell mit der gelben Karte dann zur Hand war und taktische Fouls auch rigoros bestraft hat. Das war so das eine, was mir aufgefallen ist, wo der HSV und der Gisdol auf jeden Fall dran arbeiten muss, sich dringend Torchancen zu erspielen. Jetzt hat Gisdol ein bisschen umgestellt, ein bisschen auch fast 4-4-2 in der Offensive gespielt mit Lasogga und Wood. Das hat noch nicht hundertprozentig funktioniert. Lasogga war so Kategorie stets bemüht, aber ich glaube, dass die Grundprobleme halt schon, wie schon angesprochen, ein bisschen früher anfangen, nämlich Übergang von Abwehr im Mittelfeld. Aber selbst dann auch im Mittelfeld fehlt dann so die zündende Idee. Und dann verliert man eben auch gegen Hertha BSC, die selbst nicht besonders gut gespielt haben, die aber die Standardsituationen, die sie bekommen haben, relativ effektiv ausgespielt haben. So die größten Chancen sind eigentlich mehr oder weniger aus Eckbällen heraus resultiert. Dann auch der Führungstreffer, der durch so ein cooler Ding, was irgendwie Fernschuss wurde dann erst geklärt und dann erstmal aus der zweiten Reihe und der dann irgendwie abgefälscht bei Ibisevic landet und der das Tor macht. Das sind dann solche Gegentore, die jetzt werfe ich mal Geld ins fiktive Phrasenschwein, die fängst du halt, wenn du dann unten drin stehst. Und ja, der Elfmeter dann zum 2-0 war dann eigentlich auch ein bisschen symptomatisch und fällt eigentlich fast in die gleiche Kategorie. Und da ist auf jeden Fall noch jede Menge Arbeit für Gisdol. Ich bin jetzt gespannt, wie sich der HSV dann präsentieren wird und ob Gisdol jetzt die Länderspielpause auch für sich nutzen kann, um ein bisschen seine offensiveren Ideen, die er ja hat oder zumindest bei Hoffenheim gezeigt hat, dass er die ein bisschen stärker akzentuieren kann.
Konstantin, noch zu einer anderen Partie was?
Das war's eigentlich.
Das war's. Die Kölner spielen 1-1 bei den Bayern, klauen denen zum ersten Mal die Punkte.
Nee. Sorry. Die Münchner spielen 1-1 gegen Köln. Okay.
Naja, aber also der 1. FC Köln ist Tabellenvierter, 3 Sieger, 3 Unentschieden, 3 Gegentore in 6 Spielen. Also das ist natürlich auch was wir uns in nächster Zeit mal anschauen müssen. Ist vielleicht kein spektakulärer Fußball, aber er funktioniert und er funktioniert sowohl in der Defensive als auch in der Offensive beim ersten FC Köln, zumindest in dieser frühen Phase der Saison. Natürlich wirst du nicht Meister. Mit der Herangehensweise kommst du wahrscheinlich auch in die Champions League, aber ja, mal einstelliger Tabellenplatz oder Richtung 5, 6, 7 sowas. Könnte ich mir beim FC schon vorstellen. Also das, was ich von ihnen gesehen habe bis jetzt in dieser Saison, das war schon gut. Halt natürlich besonders, klar, sehr defensiv zurückhaltend, abwartend und dann schnell nach vorne, aber das spielen sie ganz gut und sie haben auch teilweise echt wirklich, finde ich, gute Spielzüge einfach dabei, wo du merkst, das ist schon einigermaßen einstudiert oder da weiß jeder, was er machen soll. Zuletzt ja auch beim Spiel gegen Schalke zum Beispiel schön mal von Modest abgelegt oder dann Modest als Abschlussstürmer vorne drin. Ja, ist halt schon auch sehr viel auf Anthony Modest zugeschnitten. Mal schauen, was passiert, wenn der fehlen sollte, mal, ob das der FC kompensieren kann. Wir sind beim Unsung Hero dieses Spieltags. Konstantin.
Da nominiere ich Juan Bernat.
Für seinen Pfostenknaller.
FC Bayern München.
Für seinen Pfostenknaller. Oder insgesamt.
Vorlage zum 1-0, ja. Mhm. Quasi. Ja, und ansonsten, also darum ging es mir jetzt eigentlich gar nicht. Es ging mir eher darum, dass er ja relativ selten mittlerweile zum Einsatz kommt und so ein bisschen hinten dran hängt und auch vielleicht einfach limitierter ist als viele seiner Mitspieler. Deshalb habe ich mich ein bisschen mehr auf ihn konzentriert, auch bei dem Spiel, und fand eigentlich seine Leistung, wie gesagt, auch wenn man eben beachtet, was er kann, was er nicht kann, doch relativ passabel bis ansprechend. Und deshalb, aber es läuft natürlich mehr oder weniger unterhalb des Radars, dann, dass eben einer wie Bernat da mal eine ansprechende Leistung zeigt. Deshalb würde ich ihn da mal herausheben wollen.
Christopher?
Ja, da ich ja bei Hertha gegen Hamburg im Stadion war, nehme ich natürlich Ibisevic. Mhm. Der, wie gesagt, aus zwei nicht vorhandenen Chancen noch zwei Tore gemacht hat. Und das ist dann schlussendlich auch die Qualität, die dann Hertha BSC aktuell mitbringt.
Den Zungenschnalzer des Spieltags. Unseren Hörern auch als Moment des Spieltags bekannt. Ibisevic übrigens zusammen mit Aubameyang, Chicharito und Lewandowski sowie Modest. Erster der Torschützenliste mit 5 Treffern. Christopher, dein Zungenschnalzer.
War natürlich der Abschluss von Modest zum 1-1 gegen Bayern. Mhm. Schön artistisch vorbeigelegt. So kassiert man dann halt auch dann die Gegentore selbst oder so. Ja, aus Bayern sich dann blöd gelaufen. Relativ überlegen bis zu diesem Moment in dieser Spielphase. Und dann halt so durch so eine artistische Aktion, ja, verliert man dann auch dann die Partie, beziehungsweise verliert man dann die Punkte.
Konstantin?
Ich passe.
Zauber. Kein Zungenschnalzer. Dann reiche ich noch schnell einen Unsung Hero nach, den ich mir, also, weil wir ja auch über das Spiel Leverkusen gegen Dortmund gesprochen haben. Ich fand Henrichs ziemlich stark auf der Außenverteidigerposition. Sowohl links als dann auch als Leverkusen gewechselt hat und Wendell gebracht hat für Bender. Und Wendell ist dann auf die Linksverteidigerposition gegangen, ist Henrichs rechts rüber auf die Bender-Position. Also vorher war Bender Außenverteidiger. Junger Spieler, junger deutscher Außenverteidiger, muss man immer hinschauen. Christopher, wo sind wir? Kopfschüttler? Christopher?
Kopfschüttler war das Spiel Wolfsburg gegen Mainz. Und da vor allem die letzten 10 Minuten. Ich bin rübergeschalten von The Zone, weil ich Tottenham gegen City geguckt habe. Und ja, als ich dann Wolfsburg gegen Mainz gesehen habe, dachte ich, ich wäre in einer anderen Sportart unterwegs gewesen und deswegen war das dann mein Kopfschüttler.
Konstantin?
Sponsored by The Zone. Ich würde die mangelnde Intensität des BVBs als quasi Kopfschüttler nennen wollen. Das ist ein bisschen übertrieben, das als Kopfschüttler zu bezeichnen, aber das ist jetzt nicht zum ersten Mal auffällig gewesen, dass der BVB in einzelnen Situationen und auch so allgemein etwas mangelnde Intensität zeigt. Gerade in der Arbeit gegen den Ball, beim Verschieben, seit wenn man eigentlich in Überzahl ist, wird nicht unbedingt so aggressiv zum Ball geschoben. Also dann, sagen wir, den letzten Meter noch gemacht. Also man verschiebt schon, aber es gibt ja immer noch so diese Phase dann, die zweite Phase, wenn dann kollektiv, nachdem kollektiv verschoben wird, dann noch eben den Zweikampf zu erzwingen zum Beispiel oder eben komplett zuzustellen oder den Ball wegzuschlagen. Und bis man dahin kommt, das ist ja nochmal 10% mehr. Und das, auch in anderen Standardsituationen zum Teil mangelt es da aktuell ein wenig. Und wir hatten da bei uns intern sogar bei Spielverlagen so eine kleine Diskussion gehabt. Und es ist womöglich auf auch die Trainingssteuerung und auch die, sagen wir mal, die Trainingsinhalte von Tuchel etwas zurückzuführen, der doch viel auf Belastungssteuerung setzt und eben alle fit halten möchte, wenig Belastung da, auch im Training haben möchte, vielleicht auch gerade im Gegensatz zu seinem Vorgänger Klopp, und da womöglich etwas wenig Intensität dann reinkommt, wenn man dann eben auch in Spielen gefordert wird und es ja doch auch auffällig ist, dass man gerade in diesen großen Spielen aktuell, also auch schon letzten Saison, in diesen Partien gegen die Top-Teams teilweise ins Straucheln kommt, eben, wo dann auch nochmal so 5-7-8% mehr gefordert sind.
Ich habe auch noch einen Kopfschüttler, und zwar vom Sven, vom @zugzwang74 auf Twitter. Den habe ich am Freitag in Düsseldorf im Eishockey getroffen. Ist ja logisch, wenn der eine kommt aus Bayern, der andere, glaube ich, wohnt in Hessen, dann triffst du dich logischerweise in Düsseldorf im Eishockey, wo auch sonst. Und der hat gemeint, wer noch einen Kopfschüttler braucht für auch einen Podcast am Montag. Er war bei Darmstadt gegen Bremen. Eignet sich auch hervorragend als Kopfschüttler. Das heißt also, wir haben jetzt schon mal zwei Spiele mit Wolfsburg gegen Mainz und mit Darmstadt gegen Bremen, die man durchaus in die Kategorie Kopfschüttler also einsortieren kann. Schön, dann sind wir durch. Vielen Dank an Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_eckner. Danke dir.
Danke euch.
Und vielen Dank an Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Dankeschön.
War meine Freude.
Das war der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.